Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und ich selbst koche auch sehr gerne, esse auch noch fast lieber, als dass ich koche. Und ich freue mich, dass du bei dieser Episode dabei bist. Denn ich habe eine ganz fröhliche und bezaubernde Gesprächspartnerin und das ist Alexandra Müller. Alexandra hat bis zum Herbst letzten Jahres ihr Hotel L'Étoile in der französischen Schweiz mit dem angeschlossenen Gourmet-Restaurant Nova geführt. Als 2017 ihr Küchenchef samt Sous-Chef das Haus über Nacht verließ, war die gelernte Köchin quasi gezwungen, die Küche kurzerhand selbst zu übernehmen. Und nur wenige Wochen später war ein Inspekteur vom Guide Michelin bei ihr zum Testessen, outete sich zum Abschied und deutete an, dass sie mit einer Auszeichnung rechnen dürfe. Sie bat um Bedenkzeit, da sie gerade entschieden hatte, zurückzukehren zur rustikalen Küche. Schließlich nahm sie aber den begehrten Michelin-Stern an und führte Hotel und Restaurant in Doppelfunktion. Ihr Hotel hat sie im letzten Herbst verkauft und nun macht sie sich auf, ein neues Kapitel zu starten. Was? Das ist noch geheim, aber eines kann man verraten, sie bleibt Gastronomie und Hotellerie erhalten. Jetzt, zwischenzeitlich, ist sie als Gastköchin unterwegs, wie auch unlängst beim Schleswig-Holstein Gourmet-Festival, wo sie im Romantikhotel Waldschlösschen an der Schlei gekocht hat. Ihr Kochstil ist klassisch französisch geprägt, allerdings mit modernen, innovativem Anstrich. Sie verarbeitet am liebsten Saisonales und Regionales und hält nichts vom Sous-Vide-Garn und von allzu viel Pinzettenakribie. Sie selbst speist, wenn sie unterwegs ist, am liebsten bei ihren Jean-Restaurateur-Kollegen in der Schweiz und liebt Boutique-Hotels. Ihre Ausbildung absolvierte die gebürtige Frankfurterin übrigens bei den LSG-Sky-Chefs von Lufthansa. Sie startete in nationalen und internationalen Kochwettbewerben und landete nach Stationen in der Top-Gastronomie in England und Deutschland, schließlich in der Schweiz, wo sie bis heute mit ihrer Familie lebt und wo auch ihr zukünftiges Wirkungsfeld sein soll. Wir sind sehr gespannt und jetzt ganz viel Spaß mit Alexandra Müller. Aber bevor es losgeht, noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und wer es noch nicht wusste, angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. So, und jetzt ganz viel Spaß mit Alexandra Müller. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Guide. Ich bin ein bisschen traurig.
Warum?
Ihr hört Alexandra Müller und ich sag, warum ich traurig bin. Ich hätte dich gern in deinem Hotel Étoile in der Schweiz besucht und jetzt treffen wir uns hier in Hamburg.
Ja.
Ich wäre gern in die Schweiz gekommen zu dir.
Das ist ein bisschen zu spät.
Oh. Ja. Darüber reden wir gleich und wir reden auch darüber, was du in Norddeutschland machst gerade und was denn als nächstes kommt, weil wenn es zu spät ist, dich eben Etwal zu besuchen, dann kommt da sicherlich irgendwas Neues.
Da kommt was Neues, so ist es ja.
Wollen wir chronologisch vorgehen?
Ich glaube, das ganz gut.
Ich glaube. So, wann hast du das erste Mal gekocht?
Wow, das erste Mal gekocht habe ich bestimmt zu Hause. Ich bin in einer sehr traditionellen Familie groß geworden, mit vielen Äckern, mit Gemüse- und Obstanbau. Und bei uns hat immer irgendwas im Hof gekocht. Ob es die Marmelade war, ob es die eingemachten Kirschen waren, ob es am Sonntag irgendwelche Kuchenbuffets waren. Da ist immer gekocht worden. Und da bin ich schon früh.
Und da warst du dabei. Da hast du, wie man so schön sagt, rumgelungert.
Ja, rumgelungert, gut, ja.
Bisschen um den Topf rumgelaufen, genau. Und in der Küche. Ja. Wann hast du gemerkt, dass das dir auch sehr liegt? Ja,
während der Schulzeit habe ich, wie glaube ich damals jeder, verschiedene Praktikas machen dürfen. Und da war die Hotellerie stand da ganz, ganz weit vorne. Das war wirklich eine Leidenschaft. Und da bin ich dann auch, ich bin in Frankfurt groß geworden, war ich im Kempinski gewesen, in Neu-Isenburg. Das waren damals gute Adressen. Und da wusste ich dann, dass das der richtige Weg ist.
Hast du Köchin oder Hotelfach gelernt?
Ich habe Köchin gelernt.
Du hast Köchin gelernt, ja, weil du sagst Hotellerie. Aber ja,
nein, also genau, also das Ganze, die Hotellerie hat mich im Ganzen immer fasziniert.
Ich war gerade ein bisschen durcheinander, du hast mich gerade verwirrt.
Ja.
Verwirrst du Menschen gerne?
Nein, das mache ich nicht, ich bin immer sehr direkt. Genau, Köchin gelernt bei der Lufthansa LSG. Das war damals eine reine Ausbildungsküche in Neu-Isenburg. Top-Ausbildung gewesen, ganz, ganz viel mitgenommen.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich nicht in einem für ein Restaurant im klassischen Sinne arbeite?
Ja,
und
da fehlt einem der à la carte Service. Da fällt man dann auch wirklich nach der Lehre mal gewaltig auf die Nase die ersten 3 Monate. Aber dafür hat man Kochen gelernt von der Pike auf und das kann man dann irgendwann wegmachen.
Da lernt man auf jeden Fall Präzision, ne?
Ja,
glaube ich.
Ja,
kann ich mir vorstellen.
Das war streng gewesen, ja.
Ja?
Aber gute Schule.
Da muss doch auch eine riesen Küche gewesen sein.
Es war eine sehr große Küche gewesen.
Wie viel wart ihr da?
Wir waren in jedem Lehrjahr angefangen, haben glaube ich immer so 12 bis 14. Es waren dann zum Schluss glaube ich meistens noch 9 pro Lehrjahr, da die Spreu vom Weizen sich getrennt hatte, noch im Betrieb gewesen. Es war immer so gewesen, dass ein Ausbildungsjahr in der Berufsschule war und 2 Ausbildungsjahre im Betrieb. So hat das damals funktioniert.
Also genau. Dann hast du gesagt, dabei bleibe ich.
Genau, also es war ganz klar, dass ich nicht irgendwie, ich weiß nicht, danach ins Büro gehen wollte. Ich habe da richtig Blut geleckt und ich habe danach ein F&B-Trainee gemacht. Also ich bin dann nach Offenbach, das darf man als Frankfurterin nicht so sagen, aber ich bin tatsächlich nach Offenbach und habe da ein Jahr ein F&B-Trainee gemacht, um ein bisschen das Hintergrundwissen von der Hotellerie mir mit anzueignen. War doch eine Zeit lang noch zusätzlich an der Rezeption gewesen. Und dann habe ich mir dann doch gesagt, nee, das ist mir, ja, es ist die Hotellerie, die ist toll, aber in der Küche ist es einfach, darf man das so sagen, geiler.
Ja.
Da ist einfach was los. Und da habe ich gedacht, jetzt gehst du mal eine Saison in die Schweiz und guckst, was da so los ist. Und das ist jetzt, ich muss ja nachrechnen, 22 Jahre her und die Saison ist irgendwie noch nicht so rum.
Ja. Dabei ist es geblieben.
Ja, dabei ist es geblieben.
Aber du warst doch woanders, ne? Oder warst du nur in der Schweiz dann?
Nein, also ich hatte... ich hatte, damals haben wir Saison gearbeitet, da waren die Aufenthaltsbewilligungen in der Schweiz noch ganz anders gewesen. Da durftest du am Anfang, jetzt muss ich überlegen, 1 Saison, 2 Saisons rein und musstest danach wieder 6 Monate raus. Ich habe in der Zwischenzeit eigentlich immer gearbeitet. Ich war in der Ente in Wiesbaden, das war... ein Betrieb, den ich gut kannte, dadurch, dass ich in Frankfurt groß geworden bin.
Wird mal so nebenbei erwähnt, nicht? Ja.
Ich hatte während der Lehrzeit die Möglichkeit, unheimlich viele Wettbewerbe zu machen. Da sind wir ein bisschen drauf getrimmt worden.
Ja.
Das war auch gut so. Da war ich lange die Auserwählte im Betrieb, wenn ich das so sagen darf. Und
Kannst du das gut unter Druck?
Sagen wir mal so, ich arbeiten? War halt bei der Abschlussprüfung so relaxed gewesen, dass mir das dann doch irgendwann was gebracht hat. Also man gewöhnt sich dann dran. Aber das waren schon, ich kann mich an die deutschen Meisterschaften auf dem Petersberg erinnern. Da sind dir die Temperaturen von den Backöfen hochgedreht worden, einfach, dass das versaust. So ist es einfach. Ja. Also das war schon.
Also da es war wurde schon provoziert.
Da ist schon, ja, es ist harte Schule, aber... gut.
Du hast gesagt, mich kriegt ihr nicht.
Nein, da muss man durch.
Ja. Das schult aber auch, ne?
Das ist so, ja.
Und darf ich diese Frage stellen, nimmt man da dann Rücksicht darauf, dass da eine Frau ist? Ich meine, wir reden von einer Männerdomäne. Du grinst mich so an, also so, oh, die Frage schon wieder.
Ja, so ist es. Kann ich nicht mehr hören.
Kannst du nicht mehr hören. Nein, nee, aber trotzdem interessiert es ja einige. Ja. Und die, ne, die haben mich ja schon im Vorwege gebrieft und gesagt, wie ist denn das so?
Es ist einfach so, wie es, denke ich, überall ist. Qualität überzeugt, Können überzeugt und nicht ein Geschlecht. Also Frau, Mann, ganz egal, man muss was leisten.
Braucht man denn, so, wenn du in so eine Männerwelt reinkommst, in so eine Männerküche, brauchst du da lange? Nee, ne, du doch nicht.
Nein.
Das machst ja relativ schnell deine Ansagen.
Nein, also das ist, wenn jemand was kann, dann überzeugt er durch Leistung und nicht durch die große Klappe, die er hat. Ja. Und ob Mann oder Frau, Küche ist sehr...
Willst du jetzt männerdominant sagen?
Nein, das möchte ich nicht sagen.
Ich hätte es dir sonst abgenommen.
Aber da muss man schon, ja, da muss man schon manchmal mit allen Gewässern gewaschen sein, da muss man mal ein bisschen was abkönnen und ja.
Aber das hat weniger mit dem Geschlecht zu tun.
Als mit dem Klima an für sich und mit
wie man selber drauf ist.
Vor allem mit dem, was man leisten möchte und will und dass man es umsetzen muss und dass das einfach ein Metier ist, wo man auf den Punkt was bringen muss. Da kann man nicht einfach sagen, ich lasse die Arbeit bis morgen liegen oder so. Der Gast, der kommt nicht morgens um 8 wieder, der will um 19 Uhr essen, da will er um 19 Uhr essen und dann hat er auch ein Recht darauf.
Ja. Jetzt gehen wir ein bisschen näher in Richtung Auflösung.
Ja.
Also wir sind in der Schweiz ab und zu mal raus, dann auch in renommierten Häusern gekocht. Ich fasse das mal zusammen.
So ist es.
Du hast da dich immer weiterentwickelt, bist dann zurück in die Schweiz und hast dann irgendwann ein Hotel übernommen.
Genau, das
oder habe ich jetzt zu schnell gedreht?
Nein, also zusammengefasst ist das richtig. Ich war ganz lange in Gstaad gewesen. Das war eine Station, wo ich wirklich lange und sehr viel Zeit verbracht habe. Da habe ich dann auch meinen mittlerweile Ex-Mann kennengelernt, der auch aus der Hotellerie kam, der ein Einheimischer war, also ein Schweizer. Wir haben uns dann... Unser erster Sohn ist 2009 auf die Welt gekommen und im November 2011 haben wir uns dann selbstständig gemacht und haben ein Hotel übernommen. So ist es.
Oh.
Ja.
Und dann hattest du beides. Oder da warst du gar nicht in der Küche, ne?
Nein, da war ich, also, jein.
Oder?
Nein, also gestrickt. Muss man es so sagen, dass ich mich um den administrativen Teil, Lohnbuchhaltung, Debitoren, Kreditoren und den Service gekümmert habe. Das war so ein bisschen mein... Aber ich musste dann doch immer mal wieder in die Küche springen, wenn einer im Urlaub war, einer nicht da war, einer
krank
war.
Und wenn man es kann, ist es auch blöd.
So wie das Leben halt
ist,
genau. Ja, das hat mich ja auch nicht gestört. Also ja, das. Aber ja, das war eigentlich nicht meine Hauptaufgabe gewesen. Genau.
Ist das denn so, also auf vielen Hochzeiten tanzen, kann man da immer sofort umstellen, sagen wir mal vom Service, von der Buchhaltung dann in die Küche zurück?
Also ich wollte nie, ich sehe das und ich bewundere das, wenn Berufskollegen sich mit irgendwelchen zwei, drei, vierten Betrieben überall
vergrößern
und selbstständig machen. Das hätte ich mir nie vorstellen können, weil ich eben sage, man kann nur auf einer Hochzeit tanzen, aber im Betrieb an für sich, dadurch, dass ich da wirklich, ich war da 12 Jahre Tag und Nacht drin. Ich habe in dem Betrieb gewohnt, gelebt, gegessen, geschlafen, gearbeitet. Da war das kein Problem, da mal hin und her zu springen für ein paar Stunden. Mit Sicherheit eine Doppelbelastung, aber gut, das muss man abkönnen. Wenn man selbst und ständig, das kommt.
Ja, und dann, aber du bist natürlich dann auch immer noch nicht im Hintergrund, sondern du bist ja auch noch das Gesicht nach draußen.
Richtig, ja.
Das muss man ja auch noch machen.
Ja,
ne?
So ist es.
Und ich glaube, das ist auch das Spannende dabei, dass du ja auch dann auch immer. Ich meine, dir fällt das nicht schwer, du grinst mich jetzt an.
Ja, man muss dann immer so ein bisschen
die Gäste anstrahlen.
Ja, die Körpertemperatur, dann war dann meistens ein bisschen mehr als 36 Grad gewesen, wenn man dann so frisch aus der Küche kam. Ja. Man musste die Gäste grüßen, aber das musste ich dann in der Küche auch, aber da hatte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber das war so, einmal abtupfen und zu den Gästen und dann passt das schon.
Ja. Ist das, aber hast du das mal bereut? Hast du mal gesagt, so irgendwie wäre ich mal einen anderen Weg gegangen?
Nein, oder? Nie.
Kannst du dir gar nicht vorstellen.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Es gibt ja häufig die Menschen, die sagen, oh, ich muss dann irgendwo nochmal den Schalter umlegen und nochmal in eine andere Richtung gehen.
Nein.
Ja, also gut getroffen.
Ja, nein, war, ja.
Ja, und es hatte ich ja damals, wir waren da eben am Anfang, ja keiner reingedrängt.
Nein,
nicht? Da hat ja keiner
Fall.
Gesagt,
das
du musst jetzt hier, weil die Familie macht das schon in der achten Generation.
Genau,
oder?
Das, also nein, zum Glück nicht.
Ja. So, und dann warst du irgendwann häufiger in der Küche.
Genau, dann war es so gewesen, dass mein...
Wir sind im Hotel Etoile.
Wir sind im Hotel Etoile in Charmey in der Schweiz, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, genau.
Darf ich eine Zwischenfrage
ja,
stellen?
Ja, darfst du.
Du redest ja ziemlich schnell, ne?
Ich kann auch langsam reden,
das kommt Nee, mir ist das ja lieb. All die, die sich jetzt zu schnell finden, ihr könnt auf 0,75 drehen, dann könnt ihr das noch ein bisschen mehr genießen, aber nee, das war aber nicht die Frage. Die Schweizer reden ja ein bisschen langsamer.
Das sind nur Vorurteile.
Ja, okay. Ach, immer diese Vorurteile. Ja.
Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, dann war das also vom Ende des Jahres 2011 bis Mitte des Jahres 2004 bin ich den Weg mit meinem jetzigen Ex-Mann zusammengegangen und dann hat er den Betrieb verlassen im Jahr 2014, im Sommer. Und es war dann so, dass ich den Betrieb alleine geführt habe und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, dass es wichtiger ist, dass ich an der Front bleibe, um den Gästekontakt zu sehen und habe mir einen Küchenchef und einen Sous-Chef ins Haus geholt.
Ja. Und warst du damit zufrieden?
Also kochen konnten die, ich muss immer ganz ehrlich sein. Es hat einfach daran gefehlt, dass, wie soll ich das sagen? Das waren ausgezeichnete Köche gewesen, die haben aber nicht verstanden, dass wenn man Chef ist, eben nicht immer alles so machen kann, wie man will, sondern dass da finanzielle Aspekte dahinter stehen und dass ein kleiner Landgasthof war. Wir haben eine gehobene Küche, damals noch nicht mit dem Stern ausgezeichnet, geschickt und hatten eine Dorfbeiz, wie die Schweizer sagen, ein Dorfbistro, eine Kneipe, die wirklich das Herz und die Seele von dem Dorf ist, in dem ich da seit jetzt 12, 13 Jahren lebe. Und dass man sich das irgendwie so Kompromisse finden muss, dass die Einheimischen das nicht abschreckt und trotzdem man noch Freude hat, den Beruf auszuüben. Und das ging leider nicht sehr lange gut.
Okay. Ja,
okay. Es war, vielleicht kommt dann auch dazu, dass ich einfach das Wissen hatte, dass man mir in der Küche nicht irgendwas erzählen konnte, sondern dass ich das, durchschaut ist jetzt vielleicht böse gesagt, aber es ist einfach so, dass ich dann wirklich ab und an mal auf den Tisch hauen musste.
Dir
und
sagen, ja, so kann's dir war es ja gehen. Transparent, nicht?
Genau.
Also du konntest ja jeden Schritt auch nachvollziehen.
Ja, das
also.
Ist einfach so. Und und dann war es dann so gewesen, dass 2017 sind die dann von einem Tag auf den anderen gegangen, krankgeschrieben, Messerschublade ausgeräumt und waren weg gewesen.
Hm. Ja. Betrieb geht weiter.
Das Leben geht immer weiter.
Ja.
Ja.
Und du in die Küche.
Genau, das war einfach so.
Und da hattest du ja, gut, da hattest du ein bisschen Pause gehabt, ne, von richtig Küchenleben. Bist du dann komplett in die Küche gegangen?
Ich bin dann komplett in die Küche
also
gegangen.
Komplett
genau.
Umgezogen.
Ich hatte einen ganz tollen Chef de Service zu dem Zeitpunkt gehabt. Der war damals noch nicht Chef de Service, sondern war unter mir gewesen, der dann die Position vom Chef de Service mit meiner Rolle Maître d'Hôtel übernommen hat. Ich habe weiterhin alle E-Mails, den kompletten E-Mail-Verkehr für das Hotel gemacht. Also Restaurant, Bankett, Hotel. Ich habe die Lohnbuchhaltung weitergeführt, die Kreditoren, Debitorenbuchhaltung, das habe ich dann halt zu Uhrzeiten gemacht, wo ich nicht in der Küche stehen musste. Und
hattet ihr nur Abendbetrieb?
Nein, auch Mittagbetrieb. Sechs Tage die Woche mit nur zwei festen, damals waren es zwei feste Wochen Betriebsferien und ansonsten Augen zu und durch.
Holla die Waldfee, sagt
ja,
man da, ne?
Genau so ist es. Ja.
Ah, da ist ja, da sind ja alle Bälle immer komplett in der Luft.
Ja, das war schon, also da kannst du auch gar nicht nachdenken. Da musst du einfach durch.
Funktioniert.
Und, ja.
Und dabei musst du ja auch, oder ist ja auch dein Anspruch, dass du das, was vorher nicht lief, ja auch dann umsetzt.
Ja,
ne?
Also das war ganz sicher gewesen. Also ich habe dann so dumme Sprüche gehört, geht sowieso nicht gut und schafft sie nicht und sowas.
Das ist ja wunderbar,
so,
ne?
Das finde ich drüber. Ganz toll, ja. Das war dann, ja.
Das heißt aber dann...
Die ganze Motivation, dass das dann, ja.
Die Karte hat sich dann aber geändert, als du...
Also die Karte, wir haben die Bistro-Karte, die ist eigentlich die hat immer wieder neue Klassiker drauf und die wechselt viermal im Jahr, dass wir wirklich die vier Jahreszeiten abdecken. Und die Karte im Gourmet-Restaurant, die haben wir oder habe ich alle 6 bis 8 Wochen geändert. Okay. Ja, das war immer, es gab ein Menü. Es gab leider nicht die Möglichkeit, also man konnte aus dem Menü à la carte essen, aber es war jetzt nicht, es gab immer 3 Vorspeisen, 2 Hauptgänge, Käse, Dessert, Amuse-Bouche und Mignardise. Ich habe das einfach, wir hatten so meine Küche, die war 25 Quadratmeter groß, da haben wir 60 Kuverts im Bistro geschickt, plus
25 für beides. Und wie viele Plätze hatte?
Also 60 im Bistro, 50 bis 60, je nachdem Sommer, Winter. Und im Gastro sind wir nicht über 20 gegangen, aber das ist schon wirklich eine Hausnummer mit der Infrastruktur, die wir da zur Verfügung hatten. Ja. Und ein kleines Team.
Wie würdest du deinen Küchenstil beschreiben dann?
Ich habe klassisch kochen gelernt. Ja. Das finde ich wichtig. Ich bin auch kein Fan davon, dass man immer wieder irgendwas Neues erfinden muss. Hauptsache, es ist neu und schmeckt nicht. Ich finde, es muss einfach schmecken, was da ist. Es muss gut sein. Es darf modern interpretiert sein. Ich bin sehr kreativ beim Anrichten. Aber es darf nicht so sein, dass wenn der Teller auf einmal vor dir steht, dass es nicht mal mehr heiß ist. Und das muss einfach schmecken. Da muss die Soße ineinander überlaufen. Da muss Geschmack drin sein. Und nicht irgendwie so was Steriles mit der Pinzette angerichtet. Das sieht zwar super toll in jedem Foodbuch aus, aber wenn du es essen musst, Mensch, ja, ist nicht so mein Fall.
Und manchmal ist es ja auch bei der Pinzettenküche einfach zu viel drauf. Nicht? Ja, zu viel Effekt und du schmeckst ja auch irgendwie das Gel oder was da nochmal drauf ist, schmeckst du ja nicht mehr raus.
Bitte kocht mit nicht in so einem Whirlpool, wo das Fleisch für eine Stunde bei 40 Grad drin rumschwimmen kann, ohne dass du es verkochen kannst. Das. Es darf bitte Butter an den Gerichten sein und es darf gebraten werden und nicht so vor sich im Schwimmen im Wasserbad.
Also es war ja nicht nur Belastung für dich dann, als du in die Küche gingst, sondern...
Ich habe das überhaupt nicht negativ gesehen. Klar habe ich gesagt, gut, schauen wir mal. Ja. Aber wenn ich was mache, mache ich es richtig. Ja. Und,
wurde belohnt, ne? Das kurze toll. Zeit später?
Ja, ging ganz schnell, ja.
Bekamst du einen Michelin-Stern?
Ja.
Aber du hast ja nicht darauf hingearbeitet.
Nein, überhaupt nicht. Also ich wollte mit Sicherheit eine gute Küche anbieten. Klar. Es gibt da bei uns im Dorf, wir haben 2300 Einwohner, glaube ich, mittlerweile. Da gibt es tatsächlich, wenn ich ganzen Bergbeizen mitzähle, da gibt es bestimmt 8, 9 Restaurants, also was immens ist. Es ist ein Tourismus... Haben wir auch, mit Skigebiet und so weiter, aber es ist jetzt nicht, dass du das...
Haben wir den Ort gesagt?
Charmé hatten wir, glaube ich,
vorhin. Haben wir gesagt, nochmal,
genau,
ne?
Aber genau. Und da wollte ich mich einfach abheben. Ich wollte nicht 0815, ich wollte nicht Pizza wie überall oder Käseschnitte. Es sollte bei mir was Gutes zu essen geben.
Und warst du dann überrascht, als
ich war schon
der verliehen wurde?
Ich war schon ziemlich... Sagen wir es mal so, ich hatte davor Kontakt mit dem Michelin gehabt, die mir auch tatsächlich die Wahl gelassen haben, ob ich das jetzt durchziehen möchte oder nicht. Also er hatte mich angerufen, nachdem er... er kam zum Essen zu mir, ich muss vielleicht das mal so sagen. Ja. Es war ein wunderschöner Herbsttag, an dem war so tolles Wetter, dass wir auf der Terrasse schon ganzen Rehrücken serviert haben. Und der nette Herr... im Gourmet-Restaurant gegessen hat. Also ich war da auch mal richtig im Scheiß gewesen an dem Tag. Und nach dem Essen bin ich zu ihm und habe mich mit ihm unterhalten, ob es ihm geschmeckt hat. Und da hat er wirklich gesagt, ich ziehe den Hut bei dem, was hier heute alles rausgegangen ist. Und hat sich sehr lange mit mir unterhalten. Und tatsächlich hat er mir am Ende von unserem Gespräch seine Michelin-Karte auf den Tisch gelegt.
Oh, das ist aber eigentlich nicht üblich, ne?
Oder? Also das weiß ich nicht. Ich habe da keine Erfahrung. Also er hat es mir auch wirklich tatsächlich nach dem Essen,
Das ist klar.
Da war die Bewertung, sag ich mal, in seinem Kopf abgeschlossen gewesen. Und ich habe dann, an dem Tag habe ich so ziemlich ein bisschen meinen Zorn rausgelassen ihm gegenüber, wie schwierig es war, vernünftiges Personal zu finden. Wobei ich denke, ich wirklich eine ganz, eine Chefin gewesen bin, die wirklich sehr in Ordnung war mit dem. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, dass ich eigentlich schon beschlossen habe, das Gourmet-Restaurant erstmal ruhen zu lassen und einfach eine gute Küche anzubieten. Und das hat er so hingenommen und hat mir aber irgendwie zu verstehen gegeben, dass da was passieren könnte, wenn ich es doch wagen würde. Also habe ich dann da 4 Wochen drüber nachgedacht. Dann hat er mich 1-2 Mal angerufen, was denn jetzt los war.
Das ist ja spannend.
Ja, das war im September, Oktober gewesen. Ich glaube, bis November habe ich ihm dann gesagt, gut, ich mach's. Und jetzt, ich glaube, es war Anfang Februar gewesen. Mhm. Als die E-Mail kam, sie sind am nächsten Montag, das war dann 3 Tage später, zur Michelin-Verleihung eingeladen. Ja, da denkst du dir, gut, gibt vielleicht eine Packung
Schoko. Aber das ist eine spannende Variante, das habe ich noch nicht so gehört. Mhm. Dass du dir das wirklich ja quasi aussuchen konntest.
Es war wirklich ein ganz, ganz toller menschlicher Kontakt gewesen. Ja.
Toll, aber das ist, und das gibt natürlich dann auch nochmal Anlass zur Reflexion. Ja? Dass du sagst, ich kann jetzt den Weg gehen oder ich kann diesen Weg gehen. Also
schlauer bist du erst, wenn du einen gegangen bist.
Ja klar, aber so kannst du es erstmal einen Teil mitentscheiden und sagen, ich war bei der Entscheidung dabei.
So ist es. Ja.
Spannend. Mhm. Ja, toll. Und aber jetzt, ich komme mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil dann hast du irgendwann gesagt.
Genau, ich habe das jetzt 5 Jahre gemacht. Also ich habe das, oder anders gesagt, ich habe das Hotel-Restaurant im November während 13 Jahre und habe jetzt letzten Herbst habe ich das Angebot bekommen, das Hotel zu verkaufen, beziehungsweise ich habe einen Käufer fürs Hotel gefunden und das war für mich jetzt so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja.
Man kann da verschiedene Beispiele nennen bei verschiedenen Sportlern, die das nicht gemacht haben. Deswegen fand ich, das war jetzt finanziell super, es war menschlich super, es war von dem, was ich erreichen konnte, super. Und was ganz, ganz entscheidend ist, sind meine 2 Kinder und die sind 14 und 11 mittlerweile. Die sind da irgendwie drin groß geworden.
Ja.
Und die haben jetzt das Recht darauf, von ihrer Mama ein bisschen was zu haben.
Ja, toll. Und die sehen jetzt nochmal was anderes. Also, aber, oder seid ihr, bleibt ihr denn da?
Nein,
seid ihr,
ihr seid dann
auch weggezogen?
Wir sind weggezogen, genau. Wir wohnen schon halb mit meinem Lebensgefährten zusammen, haben aber immer noch eine Wohnung im Dorf, damit die Kinder die Schule nicht wechseln müssen. Und aber es ist tatsächlich so, dass das nicht einfach war und ganz im Gegenteil, wie man sich das so vorstellt, die beiden Jungs hatten echt Mühe mit gehabt, das Hotel nicht mehr für sich zu haben.
War aber ein schönes Zuhause auch. Ne?
War mit Sicherheit, sie haben da unheimlich viel erlebt. Klar haben sie auch Eingeständnisse machen müssen. Ich brauche gar nicht erzählen, wie oft mein Urlaub abgebrochen werden musste, weil da wieder irgendwie was passiert ist. Aber sie haben natürlich auch die ganzen tollen Momente. Mama, wir sind heute 2, 3, 4 von meinen Kumpels zum Mittagessen. Ja klar, setzt euch hin, kommt rein und esst. Oder wenn man im Hotel während Corona-Zeiten in 20 Zimmer Verstecken spielen kann, das sind schöne Erinnerungen, die sind auch wichtig.
Ja. Aber das Schöne ist ja, die haben das erlebt und jetzt lernen sie was anderes kennen.
Ja, jetzt ist auf einmal die Mama zu Hause und ich glaube, das finden sie gar nicht so toll die ganze Zeit.
Aha. Und für dich ja auch. Also neuer Abschnitt und das ist ja auch spannend. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du an dem Haus vorbeikommst, und du jetzt da ja nicht, gehst du denn noch hin ab und zu? Gehst du zum Essen auch?
Also ich war tatsächlich noch nicht essen gewesen. Ja. Ich war relativ viel unterwegs gewesen die letzten Wochen. Die Jungs sind mit meinem Lebensgefährten schon 2, 3 Mal wieder da gewesen. Also das ist auch der Kontakt ist sehr schön und angenehm. Und ich würde auch mit Sicherheit wieder essen gehen, aber vielleicht nicht heute und morgen. Es dauert noch ein bisschen, bis
also
ich
du brauchst
da
noch mehr.
Ich brauche noch ein bisschen,
okay.
Ja, genau. Ich komme auch tatsächlich andauernd, das ist direkt gegenüber von der Schule. Ich fahre am Tag 5 Mal dran vorbei.
Ja. Du musst erstmal noch so ein bisschen,
das muss ein bisschen
Gras drüber wachsen, wie man so sagt. Ne? Aber Zeit für was Neues. Und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wenn du es noch behalten hättest, dann hättest du gar nicht die Zeit, jetzt hier in Hamburg zu sitzen, auf dem Weg hoch nach Schleswig. Du bist nämlich beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival und da warst du auch noch nicht so häufig, ne? Schleswig.
In Schleswig-Holstein war ich noch nicht so oft gewesen, als Südwestdeutsche tatsächlich. Ich habe es mir immer so eingerichtet, dass ich eigentlich 1 bis 2 Mal im Jahr die letzten 5, 6 Jahre was gemacht habe. Und das waren meistens Romantik-Hotel-Kollegen gewesen, Jeune-Restaurant-Kollegen. Das wäre irgendwie Vorhand-Dinner, Sackmann-Genusswochen. Also es war immer irgendwas los gewesen.
Das hast du schon gemacht, ja.
Das habe ich schon gemacht. Und es war auch immer eine tolle Zeit und ein toller Austausch. Und das ist mir heilig gewesen. Und als ich das letztes Jahr zugesagt habe, war wirklich tatsächlich der Verkauf von meinem Betrieb noch sehr weit entfernt gewesen.
Ja, und wenn, dann hätte man auch nicht drüber geredet, ne?
Genau so, ja.
Dann nur, ja. Nur nicht schon was erzählen, wenn es ja, ungelegte Eier sind, ne? Ja. Ja, und jetzt bist du hier. Und ich kenne das ja so, ich durfte ja schon bei einigen Events des Gourmet-Festivals dabei sein, dass dann die Köche mit Entourage und auch ab und zu mit schon ein paar Spezialitäten, die sie schon mal vorbereitet haben, ankommen. Ich habe deinen Koffer eben gesehen, da ist nicht viel drin.
Wie hat der Herr Holtermann hat zu mir gesagt, du kommst ganz nackig, Alexandra. Habe ich gesagt, ja, ich komme ganz nackig. Wir machen das alles bei dir. Frisch und knackig.
Ja. Ja. Du hast jetzt an zwei Tagen, ne?
Ja, wir haben
180 Gäste.
Ja, es ist richtig was los. Freut mich wirklich sehr für die Familie Wimmer, dass da wirklich Reservierungen super reingekommen sind. Und da geben wir morgen Vollgas und dann... Passt das.
Also, du siehst aber auch freudig aus. Du hast
ja,
auch richtig,
ich freue mich da wirklich drauf, ja.
So, und die Frage bleibt natürlich nicht aus, was wirst du kochen? Der Anspruch ist ja beim Schleswig-Holstein-Festival so ein bisschen auch einen regionalen Touch, oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön.
Ganz schön, ja. Ich hatte mich da mit den Inhabern vom Hotel Waldschlösschen kurz geschlossen und wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir so eine Reise von Frankfurt über die Schweiz bis nach Norddeutschland machen. Und da haben wir alles so ein bisschen abgedeckt. Also wir haben die Schweizer Schokolade auf der Karte, wir haben den Äppelwein aus Hessen auf der Karte und wir haben...
Warte mal, Demos, wo ist denn der? Wo ist der?
In der Beurplan vom Steinwood drin.
Ah, der Ebbelwoi.
Ja. Ja. Und wir haben die Hanse-Garnelen, die auch ein Partner vom Waldschlösschen sind, mit aufs Menü aufgenommen.
Ja.
Ja.
Dass ich kein Ticket mehr bekommen habe, das ist ganz übel. Was macht man denn, wenn man nochmal bei dir essen möchte?
Ja.
Und mit dir privat nicht so gut befreundet ist, dass man eine Einladung bekommt.
Das ja, da muss man im Moment noch ein bisschen abwarten und Tee trinken.
Wie lange muss man warten so?
Ja, es wird
und wie viel Tee trinken?
Der Norddeutsche trinkt doch gerne Tee,
wie
oder?
Wie war das mit den ungelegten Eiern?
Ja. Nein, es ist tatsächlich so, dass im Moment noch nichts entschieden ist. Es gibt 2-3 Angebote und da aber noch nichts unterschrieben ist, möchte ich mich da nicht so weit aus dem Fenster hängen.
Aber so Tendenz wollte ich nur mal hören. Ne?
Ich bleib also, der Hotellerie und Gastronomie treu,
ja,
aber ich werde keinen neuen Betrieb übernehmen. Jetzt habe ich schon ganz schön viel verraten.
Und dann aber eher als in Managementfunktion oder in, du wirst ja nicht in die Küche gehen nur.
Nein.
Das ist dir ja zu wenig, nehme ich mal an.
Ja.
Also nicht, dass das nicht ausreichen würde, aber da du nur alles kennengelernt hast und auch so vielseitig bist. Ja,
ja es ging...
Mehr gibt es nicht, meinst du, an Infos?
Nein, ich glaube, ich möchte es dabei belassen.
Ja, aber man wird die Chance haben, das dich als Gastgeberin zu erleben.
Mit Sicherheit.
Und das wird wahrscheinlich auch in der Schweiz sein.
Mhm. Ja? So 100%.
Also okay, ja. Und ich nehme auch mal an, Französisch sprechende Schweiz.
So ist es auch.
Ja, dann haben wir es ja schon mal, nicht eingegrenzt, aber dann kann man sich das schon mal vorstellen.
Ja.
Ja. Und wann wird das sein? Was sagtest du? Ist spannend. Aber wir lassen es jetzt darauf.
Bis da, und wenn das dann mal unterschrieben ist, dann dürfen wir gerne nochmal reden.
Ja. Aber das ist spannend, dass du das sagst. Also du sagst, also einmal Gastronomie, Hotellerie und da bleibt man dann auch drin. Oder könntest du dir, ich habe ja eben gefragt, hättest du vielleicht auch mal gern was anderes gemacht? Aber so auch nicht mal so ein Ausflug?
Nein.
Ich meine, es gehen ja auch viele in die Beratung dann, dass du nur so, ne, oder dass du, oder in die Lebensmittelentwicklung, Produktion, ich will dir jetzt nichts andichten. Aber du brauchst schon den Gast, oder?
Ich brauche den Gast und ich brauche das Ambiente, es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn man nach so einem richtigen Service, so richtig im Scheiß war. Wenn man den hinter sich gebracht hat. Und das ist...
Das habe ich so häufig schon gehört.
Das ist wirklich so ein ganz besonderes Gefühl.
Ja. Und ja. Was macht man dann?
Dann macht man gar nichts. Einfach sagt, jetzt ist es geschafft.
Ja?
Und morgen geht es genau so wieder. Aber ja, so in die Richtung wird es vielleicht nicht ganz gehen. Aber, und das ist mir ganz wichtig, ich möchte wirklich im Kontakt bleiben mit Hotels, mit Restaurants, mit der Gastronomie, mit der Szene und da wirklich nicht nur bla 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 machen, sondern auch aktiv was bewirken.
du hast eben gerade gesagt, so kulinarisch jeden Trend mitnehmen, das musst du nicht, aber es gibt natürlich in der Gastronomie, in der Hotellerie eine Entwicklung und da sagst du, da möchtest du mitwirken und da möchtest du auch deinen Stempel aufsetzen und möchtest du da auch was Neues kreieren? Ist das so dein Anspruch, dass du sagst, ich will in dieser Veränderung dabei sein und auch eine Rolle spielen?
Das ist mir vielleicht nicht so wichtig. Ich denke eher, dass Tradition pflegen, richtig.
Also gutes Gastgebertum.
Gutes Gastgebertum und nicht irgendwie irgendeine TV-Sendung, nachdem jeder meint, er könnte jetzt kochen. So, damit kann ich nichts anfangen. Sondern richtig lernen, Handwerk. Das ist mir wichtig.
Was hältst du denn so von einer Hotellerie? Es gibt ja nun die komplett durchtechnisierte, wo ich keine Rezeption mehr habe, quasi alles über App steuern kann.
Wo du niemanden anrufen kannst, wenn irgendwas mal schief läuft oder dann doch mal steuern kannst. Ja, davon halte ich nichts. Bist nicht überrascht, gell? Ja.
Aber meinst du, dass das mehr werden? Ja, auch, oder sagst du, das ist dann auch eine Zielgruppe, aber das ist nicht meine?
Die Zielgruppe gibt's, die wird es auch wahrscheinlich im jungen Publikum wird die gebraucht werden, in der Stadthotellerie etc., in der 0815, ich muss beruflich in der Stadt, ich muss irgendwo schlafen, ich muss mich ernähren.
Auch was das Pricing natürlich angeht, ne? Weil Personal ist teuer.
Personal ist teuer, aber dann wird es immer den Gourmet-Menschen geben und Essen hat was Besonderes an sich. Wenn ich kochen kann, da kann ich Menschen um den Tisch versammeln. In dem Moment, wo ich kochen kann, lade ich Gäste zu mir nach Hause ein. Da habe ich meine Enkelkinder, meine Kinder am Tisch, Freunde am Tisch und das lässt sich mit keinem Computer, mit keinem künstlichen Intelligenz, mit keinem Roboter oder weiß der Kuckuck was ersetzen.
Das ist ja genau immer die Diskussion, wie viel ist an so einem gemeinsam an einem Tisch sitzen und zusammen zu essen und zu trinken, wie wichtig ist das Ambiente, wie wichtig ist das Umfeld mit den Menschen, die dort mit mir sitzen und auch drumherum natürlich. Ja. Die Getränke, das Essen und natürlich das soziale Erleben. Ja. Und das sieht sicherlich jeder anders, aber ich glaube, der Social-Komponente gibst du sehr, sehr viel.
Ja, ne?
Das Essen zu vernachlässigen.
Nein, es ist einfach, das ist ein Erlebnis. Und ich gehe ja mit dem Erlebnis nach Hause. Mit allen Sinnen, die da irgendwie entweder so verwöhnt worden sind oder eben, wo ich eine Reservierungsnummer eingeben muss und dann war's das. Ja.
Ich kann ein tolles Essen haben und es war trotzdem ein wunderbares Essen, das beste Essen meines Lebens, also von der handwerklich.
Aber vielleicht im sterilen Umfeld und es hat dir nichts gebracht.
Ja. Und ich kann Mittelklasse Essen haben, aber mit tollen Leuten, mit tollen Getränken und habe gesagt, wir haben so viel Spaß gehabt. Ja. Und das ist halt immer, welche Rolle spielt es gerade, nicht? Und dann, und das ist natürlich bei den Gästen. Du kannst in einem und demselben Restaurant, Hotel Gäste haben, die einmal Wert darauf legen und einmal mehr darauf. Und das ist eben deine Aufgabe, dann das zu erkennen.
Genau.
Ich stelle mir das, ich könnte das nicht. Ich würde das gerne mal für ein Wochenende machen, so Gastgeber sein. Ich bin auch gerne Gastgeber, aber ich bin auch immer froh, wenn die wieder weg sind. Also wenn man so Privatbesuch hat, ne? Toll, finde ich alles klasse, aber irgendwann denke ich, oh, schön, wenn die wieder weg sind. Wie sagt man, am dritten Tag der Fisch, wie sagt man denn, am dritten Tag fängt der Fisch an zu stinken?
Ja.
Sagen wir hier oben, ne?
Ja.
Wir sind ja auch hier oben im Norden sehr direkt.
Das ist gut so, das gefällt mir.
Ist die Schweiz anders als Deutschland gastronomisch zu sehen? Ja, guck mich nicht so an. Du musst jetzt keine Rücksicht nehmen auf die Deutschen.
Sie ist insofern anders, schon mal, dass ganz andere Produkte vielleicht auf dem Markt sind, dass es eine andere Mentalität gibt und dass es eine andere Wertschätzung gibt. Aber die zieht sich durch alles.
Durch alles?
Ja.
Okay. Also Wertschöpfung für das, was man macht?
Für das, was man macht, für wie es entlöhnt wird.
Okay.
Und für wie ich mir mein Leben gestalten kann. Dass das Gleichgewicht noch in Ordnung oder besser.
Ja. 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 Und wenn du Produkte sagst, also hast du denn oder hast du immer primär denn mit lokalen Produkten gekocht?
Also das ist immer so eine Frage, das ist so die zweite Frage nach, gibt es Probleme zwischen Männern und Frauen in der Küche?
Da habe ich aber ziemlich lange drauf gewartet.
Es ist gut, dass wir das jetzt machen. Das ist so Regionalität. Das ist das Normalste der Welt. Da wird so eine so ein Hype draus gemacht, dass man auf einmal von Regionalität seit 2 oder 3 Jahren spricht. Das ist früher, das, was es gab, konnte man verwenden. Und das ist das für mich Normalste der Welt. Ich bin immer der Überzeugung gewesen, dass, wenn ich jetzt die Schweiz nehme, und da ist Deutschland doch sehr ähnlich, dass wir ausgezeichnete Bauern mit ausgezeichnetem Gemüse, mit ausgezeichnetem Fleisch, Geflügel und so weiter haben. Und ich sage gleich, das Hähnchen kann nicht 3,50 Euro im Supermarkt kosten.
Sind wir beide uns einig und viele unserer Hörer auch.
Gott sei Dank. Es ist so, und jetzt kann ich dieses Regionalität, wohin geht es? Ich brauche keinen Lachs, der irgendwie vor Neuseeland schwimmt. Sind wir uns auch einig. Aber ich kann mir einen Seeteufel oder eine Languste aus Frankreich bestellen. Das bleibt für mich, die in der Schweiz in einem Binnenland wohnen, vollkommen regional und damit kann ich umgehen. Ich brauche mir nicht die Kartoffeln aus Ägypten bestellen, weil ich will ja meinen Bauern leben lassen. Die Eiern genauso. Aber dann kann ich so weit gehen, dass ich mir sage, Fisch, Meeresfrüchte, ich benutze gerne mal einen Süßwasserfisch, das ist in Ordnung. Aber wenn ich mal was Besonderes auf die Karte setzen möchte, darf das auch, wenn nehmen wir jetzt den Seeteufel aus Frankreich sein oder ein Steinbutter.
Würdest du jetzt auch den Trüffel nicht aus Tasmanien holen, weil er da gerade einen Tick besser ist?
Nein.
Oder den Kaisergranat aus von.
No? Nein, da bin ich da.
Sondern du sagst dann eher vor der Tür.
Ja, und dann muss ich noch sagen, regional heißt nicht immer besser. Das ist auch sowas. Wenn ich mir eine Wassermelone in der Schweiz bei einer Durchschnittstemperatur von 13,5 Grad ziehe im Gewächshaus, hat die nicht unbedingt das gleiche Aroma, wie wenn die aus Marokko, aus Italien oder Spanien kommt. Da muss man auch aufpassen.
Ja.
Regional heißt nicht immer besser. Nicht immer. Nee. Meistens, aber nicht immer.
Naja, gut, und klar, da sind wir einer Meinung.
Ja, aber das kann teilweise, das wird so tot diskutiert.
Nee, es wird natürlich pervertiert teilweise, nicht? Also ich finde das beeindruckend. Ich habe natürlich viele deiner Kollegen besucht, die dann auch sagen, ich beziehe nur Produkte aus dem Umkreis von 50 Kilometern. Ja. Aber dann sagen sie halt, ich verzichte dann aber auch auf das und das, weil es eben nicht gut ist.
Genau, so ist es. Muss ich dann wirklich irgendwie zum Frühstück da unbedingt einen Orangensaft aus, ich weiß nicht wohin stellen? Oder kann das bei uns ganz regional, wir haben in der das ist eine Region in Fribourg, wo ich herkomme, gibt es perfekten Apfelsaft. Kann ich doch den Apfelsaft auf das Frühstück führen? Und das sind lauter so Fragen, muss ich da, ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Wasserhersteller machen, muss ich das Mineralwasser aus Italien nehmen oder kann das, hier steht jetzt, das ist Mittelhessen, das weiß ich, kann das irgendwie das Wasser aus der Rhön, aus Hessen oder so, wenn ich in Deutsch, und das sind Fragen, die beziehen, das kann man so weit ausdehnen, diese Regionalität. Und da muss man sich, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen stellen. Aber es gibt nichts Normaleres als Regionalität. Das ist nichts Besonderes.
Darf ich das einschränken? Hm? Sollte es geben.
Ich sollte, ja.
Es gibt, ne, sollte es geben, weil das hat sich natürlich in vielen Küchen verändert. Und ich glaube, dass wir haben ja absolut die Bewegung dahin zurück von der Gastronomie, von der wir hier sprechen. Mhm. In anderen Bereichen ist das natürlich ganz anders. Mhm. Und ich meine, würdest du jetzt, wenn du jetzt eine Tomate, also wir haben, sagen wir mal im Winter, würdest du da eine Tomate anbieten?
Ich würde ganz sicher keinen Tomatensalat oder eine Dekoration mit einer Tomate anbieten. Nee. Nein, ganz sicher nicht.
Geht nicht.
Ganz sicher nicht. Nein, geht nicht.
Und wenn ich konsequent wäre, dürfte ich das, müsste jetzt auch ein italienisches Restaurant eine Insalata Caprese von der Karte nehmen.
Um Gottes Willen, hatte also das.
Ja,
das
stehen geht die, aber die stehen ja ganz.
Es sei denn, hat die Tomaten eingekocht und dann eingemacht. Da könnte man das eventuell umsetzen. Ja.
Hast du ein Lieblingsprodukt? Lieblingsfrage Nummer 3, glaube ich. Ne?
Lieblingsprodukt oder Lieblingsessen?
Ne, das ist dann Frage 4.
Das ist Frage 4, ein Lieblingsprodukt.
Ich mag alles gerne, sagt sie jetzt.
Ja, ich esse gerne. Ich mag alles gerne. Nicht alles, aber...
Ich finde das auch total schwer. Ich würde mich jetzt mal auf ein Lieblingsgemüse konzentrieren. Ich liege mal vor, ja? Mhm. Sellerie, weil so vielseitig. Mhm. Und und Artischocke, weil sie irgendwie cool ist.
Na, Artischocke ist toll, ja. Im Sommer in der Vinaigrette.
Aber wenn ich jetzt über Tomate nachdenke.
Ja. Ja, ich esse, also wenn wir bei Gemüse sind, ich mag sehr gerne Kohlrabi.
Ja?
Mhm.
Was machst du denn aus dem Kohlrabi besonders?
Kohlrabi-Gemüse.
Ja.
Also angeschwitzt, blanchiert, angeschwitzt, eine kleine Roux angerührt und dann das Grün vom Kohlrabi reingeschnitten. Schmeckt fantastisch.
Das Grün reingeschnitten?
Ja.
Was alle wegschmeißen?
Ja, genau. Ich bin, wie gesagt, ich bin auf dem Acker groß geworden.
Ja. Das ist ja auch so ein Ding,
mit,
ne?
Ja.
Du kennst das ja alles. Du weißt ja alles, was da dran hängt. Oder beim Radieschen.
Ja, Radieschen.
Wenn das frisch ist, das Grün, ist doch ein Traum.
Ja, knackig. Ja. Manchmal scharf, die Schärfe ist toll.
Fenchel.
Ja. Ja, Fenchel. Es gibt ganz tolles Gemüse, ja. Aber man braucht dann auch immer eine Komponente, die das noch so ein bisschen hervorhebt. Nicht übertüncht, aber hervorhebt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich esse gerne Fleisch. Nicht. Lieber qualitativ zweimal die Woche wie, darf man das sagen, Scheißdreck siebenmal die Woche.
Klar, wie und darf man alles sagen.
Das ist gut. Und dann bin ich jemand, der gerne zubereitete Fleischgericht ist, also ein Ragout, was geschmortes, Haxen, Osobuco, Kalbsbäckchen, Rindsbäckchen, alles, was wo Liebe ist. So ein Rindsteakbraten, das kann ja fast jeder, wenn du ein gutes Rindsvieh hast. Aber
auch gut sein, aber du meinst, das ist dann nicht die Zubereitung.
Das esse ich gerne.
Und du kannst halt alles, mehr rausholen, ne?
Ja, da kannst du viel mehr. Ja.
Und du sagtest vorhin Wild?
Wild, ja.
Ja, oder den Rehrücken?
Ja, also wir haben, wo ich her bin, wird dieses Wild noch sehr zelebriert, das von Ende September bis Ende November. Da ist auch tatsächlich die Wildsaison, also offen, dass die Jäger schießen können. Ich möchte aber jetzt ganz klar sagen, ich habe an einem Abend während normalen Service bis zu 6 bis 7 Rehrücken zerlegt und gebraucht im Bistro. In der normalen Wildsaison. Also so viele Rehe stehen bei mir nicht im Wald. Also die konnte ich nicht. Also wenn da ab und an mal eins von einem angefahren worden ist, dann hat der Förster mir die auch gebracht. Dann sind die aus der Decke ausgenommen worden und komplett verarbeitet worden. Dann haben wir die Keule Ragout gemacht für einen Mittagstisch oder so. Aber ansonsten, ich bin mir sicher, jetzt kam die Nachfrage, ist das überhaupt nicht möglich, so viele Rehe da bei uns? Also die kommen teilweise aus Österreich. Media bezogen aus Tierparks, wo die wirklich sehr artgerecht aufgezogen werden und dann eben für den Fleischkonsum.
Naja, und das, du hast ja auf der einen Seite die Verlässlichkeit, ne, die du haben musst, weil du es auf der Karte hast. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch das Besondere haben. Da muss man dann immer, da hat man dann immer diesen Spagat. Ja,
wir haben das so gemacht, dass wir im Gourmet tatsächlich frisches Wildfleisch aus der Schweiz angeboten haben. Das konnten wir abdecken. Im Bistro war das einfach nicht möglich gemacht. Ja, möglich gewesen.
Lieblingsfisch. Kriegen wir den auch noch raus?
Lieblingsfisch. Eine Seezunge.
Seezunge.
Mhm.
Ja. Kriegst du jetzt Anna Schlei nicht?
Ja. Ja.
Vielleicht kriegst du einen verirrten Dorsch. Ja. Wobei, da gibt es ja auch nicht mehr so viel und darf auch gerade nicht gefangen werden. Deshalb ist, glaube ich, auch, sagen wir mal, Zuchtfisch ja auch etwas, worauf man zurückgreifen soll und muss, wenn die gut gezüchtet sind. Das ist wunderbar.
Ja.
Gibt es irgendwas, was du gar nicht isst, beziehungsweise verarbeiten würdest in der Küche?
Ich glaube, probiert habe ich mittlerweile wirklich fast alles.
Ja.
Also ich muss mir jetzt da nicht irgendwie gebratene Insekten, da fehlt mir irgendwie so der Genuss dabei, gönnen, wenn ich irgendwo im Restaurant bin. Ich bin, ansonsten, ich bin nicht so die große Wildesserin, das gebe ich auch ehrlich zu. Also wir haben in Schweden schon Elch probiert. Ich probiere das alles, aber das ist jetzt nicht so...
Ist nicht so deins.
Nicht so meins. Das kann ich also einfach, dass ich das.
Ja.
Ja.
Aber es gibt nichts, wo du eine Aversion gegen hast und sagst, es kommt mir nicht in die Küche.
Auch bei uns, wir machen auch Leber, wir machen Entenleber. Es ist einfach so. Wir machen Froschschenkel und das wird auch geliebt und es ist einfach so.
Ja. Ja. Gibt es immer noch die Froschschenkel-Tradition?
Gibt's immer,
ja, gut, in der Gegend, wo ihr seid.
Ja,
ne?
Das ist einfach der französischsprachige Einfluss.
Ja, die wollen das noch.
Ja,
ne?
Das ist ja. Und wenn die da schön im Knoblauch schmeckt das nicht schlecht.
Ja.
Ja.
Du hast gerade gesagt, Insekten nicht, was mit Algen?
Algen sind interessant. Also ich muss jetzt nicht irgendwie so einen puren Algensalat essen, aber um ein Gericht zu unterstreichen oder was so ein bisschen das Jodhaltige rauszuholen, kann da durchaus mal ein bisschen Wackermehl irgendwo drin sein. Wobei man da unheimlich aufpassen muss, da ist so viel Lebensmittelfarbe drin, das ist unglaublich.
Ja. Ich glaube, aber ich meine, Algen
sind sehr gesund, oder?
Total, also, ja. Total. Also, ja. Und ich meine, gerade Omega-3-Fette, die ja die Fische auch nur haben, weil sie sich die von den Algen holen. Ja. Also, finde ich schon spannend. Also, ich möchte das für mich nämlich so ein bisschen mehr entdecken, deshalb frage ich auch immer mal so ein bisschen rum.
Ja.
Ist ja auch eigentlich immer so ein Gespräch für mich, ne? Ist ja, ich will das
also,
ja immer alles
wissen.
Aber was ich gerne wissen möchte, gibt es ein Signature-Dish? Oder ist das die Frage 6, die du nicht so gerne magst?
Nein, also das ist alles vollkommen in Ordnung. Ein Signature-Dish. Wir haben tatsächlich, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass ich damals die Karte im Gourmet so alle 6 bis 8 Wochen neu geschrieben habe. Und dann sind da mit der Saison sind immer mal wieder Gerichte auf die Karte gekommen, die man eigentlich nicht hat wegnehmen können. Und zum einen gehört da, wir haben immer 2 Amüsbouche oder erst so ein Dreierlei geschickt und dann noch ein fixes Amüsbouche. Und das ist ein Espuma, also sagt man Espuma hier dazu? Kann man sagen, mit dem Französisch manchmal. vom Moitié-Moitié, also das ist die Fondue-Mischung, also halb Krüher, halb Waschra, was aus Fribourg, das ist ja unser Produkt, also...
Kennen das alle?
Ja, also jeder kennt, denke ich, einen Fondue-Krüger-Kreiezer-Käse, wenn ich das auf Deutsch sage, und Waschra-Käse.
Ja.
Das ist, und das gibt die Fondue-Mischung, Moitié-Moitié, also halb und halb.
Nee, den Begriff kannte ich nicht.
Gut, also das ist halb und halb, Moitié-Moitié.
Ja.
Und der Krüger bringt die Würze, der Waschra das Cremige. Und das ist die traditionelle Fondue-Mischung, ich glaube auch die beste. Also man kann auch Fondue mit dem Appenzeller machen und so. Aber das Fondue kommt aus Krüger. Ursprünglich. Und da hat das seinen Ursprung. Und wir konnten dann natürlich im Gourmet-Restaurant niemand so einen riesen Kaklon mit so einer Fondue-Mischung hinstellen. Und da haben wir dann sehr lange dran gearbeitet, dass wir ein Rezept haben. Und haben wir im Prinzip eine Emulsion mit dem Espuma, mit dem Siphon gemacht, mit Rahm, Milch, Käse, Butter, der Fondue-Mischung, ein bisschen Gelatine, dass es hält, und dann ein bisschen verfeinert mit kleinen Croutons, kann man anpassen, ein paar Morscheln drin, ein bisschen Trüffel raufgerieben, je nachdem, was die Saison so bringt, und das hat dann, man hat das Gefühl, man isst ein Fondue, aber das schmilzt wie Badeschaum auf der Zunge, also das ist ganz, ganz leicht und zart und nicht so seifig in dem Fall.
Wie Badeschaum, das schmilzt wie Badeschaum auf der Zunge. Ja. Habe ich nicht so häufig im Mund Badeschaum, aber ich kann es mir vorstellen.
Nein, passiert dir das nicht?
Aus Versehen mal. Aber ich kann es mir vorstellen, weil das so ganz luftig ist. Mhm. Ich weiß, was du meinst.
Gut.
Das Luftige. Ja. Du pustest es quasi weg, ne?
So ist es, das war die Vorstellung. Siehst du, habe ich dir doch gut.
Weißt du, Assoziation, ne? Da muss man. Das ist ja sowieso eine Kunst, ne? Dass man das, was man gerne ausdrücken möchte, dann auch rüberbringt. Und nonverbal. Hast du eine Botschaft mit deinem Essen?
Ja,
ich bin aber heute ganz gut mit meinen Fragen, muss ich sagen.
Wie war das mit dem Eigenlob?
Habe ich noch nie gestellt, die Frage.
Eine Botschaft mit meinem Essen. Eine Botschaft habe ich nicht. Oder die Botschaft von meinem Betrieb war, dass jemand einen tollen Moment verbringt. Und das umfasst alles.
Ja. Also andere Menschen glücklich machen und einen tollen Moment schenken, ist doch super.
Ja.
Hast du ein Lieblingsrestaurant, das du uns nennen magst, und ein Lieblingshotel? Oder Lieblingshotel, du hast viele, aber in die du gerne gehst.
Also Lieblingsrestaurants, ich glaube, da müsste ich jetzt so 10 bis 15 aufzählen. Und das sind alles meine schönen Restaurateurkollegen in der Schweiz. damit ich da keinen, also es gibt mehrere.
Aber okay, dann arbeitet euch doch einfach mal durch diese Liste durch, wenn ihr in der Schweiz seid und die deutschen Gen-Restaurateurs?
Also das sind auch mit Sicherheit viele Kollegen, die man dann irgendwie bei so Jahreshauptversammlungen, internationalen Kongress kennenlernt oder eben dann bei so Sachen, wo man dann untereinander irgendwie beim Kollegen kochen geht und dann auf einmal ganz viele andere Kollegen wieder kennenlernt. Und das sind wirklich alles Betriebe, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das sind, die sind geführt von den Betreibern, da steht der Chef oder die Chefin am Herd und da ist Familie, da ist Herzblut drin und da kannst du toll essen.
Das ist ja auch bei den Gen-Restaurateurs nicht so, dass du einfach sagen willst, ich will dazugehören, sondern...
Nein, es gibt so einen Mystery-Man-Test, also du wirst da tatsächlich, also erstmal wird das vom Land, also du kannst vorgeschlagen werden, dann wird das international abgewogen, ob du allen...
Kriterien,
dankeschön, entsprichst.
Sprichst du eigentlich lieber Französisch?
Ich rede den ganzen Tag nur Französisch, deswegen, es kann passieren, jetzt reden wir schon die ganze Zeit Deutsch, aber
passiert gut.
Öfters mal, dass ich mit meiner Mama zum Beispiel am Tisch sitze und auf einmal fange ich an, Französisch zu reden und dann guckt sie mich an und ich merke es manchmal nicht mal mehr. Also ich sehe dann einfach nur das Grinsen, aber ja, ich habe da irgendwie versagt. Bei mir heißt das nicht Muttersprache, sondern ich weiß nicht was. Meine Kinder reden auch Französisch mit mir, also die sind aber zweisprachig, ja. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Beim Lieblingsrestaurant.
Also meine schönen Restaurantkette, an denen hänge ich sehr.
Hotel.
Ich reise sehr gerne, sehr, sehr gerne. Wenn ich jetzt überlege.
Das ist schwer, ne? Immer.
Boah. Ich liebe unheimlich gerne kleine Hotels. Okay. Ich bin nicht so der... man darf ja hier nie Namen sagen.
Wieso, aber kleine Hotels so Ketten, ist doch gut.
Also so Kettenhotels, da stehe ich gar
also
nicht.
Also kleine Inhaber geführte
kleine
Hotels.
Kleine Inhaber, so Boutique-Hotels finde ich ganz schnuckelig, ja. Würde ich auch immer vorziehen.
Kann ich nachvollziehen. Ja. Darfst gleich weiter an die Schlei. Mhm. Ich möchte aber dir gerne noch ein Rezept entlocken. Mhm. Dass ich mal oder andere nachkochen können. Mhm. Hast du da sowas, auch wenn es natürlich schwer ist, so das mal eben so nachzukochen, aber was so eine Inspiration gibt, was so eine Idee gibt von deiner Küche?
Was Süßes, was Salziges? Hast du irgendeine
Vorliebe? Was Salziges. Also für mich was Salziges.
Was Salziges. Ich kann dir das Rezept von dem Käseschaum geben. Das war das Signature-Dich, was wir vorhin angesprochen haben.
Ja, also dann machen wir den. Ja. Hast du es da?
Ich habe das mit Sicherheit da. Ich muss nur mal ganz kurz runterrechnen, weil die Mengen, die ich im Kopf habe, die reichen immer für ein bisschen mehr Personen aus. Darf ich mal gerade den Stift haben? Also, wenn wir die Hälfte nehmen, sind es 500 Milliliter, 250 Milliliter Sahne, 250 Milliliter Milch, 125 Gramm Butter, 200 Gramm Käsemischung, ein bisschen Salz und Pfeffer, 2 Blatt Gelatine. Ich erkläre gleich, wie es hergestellt wird. Mhm. Und dann der Siphon.
Du siehst meine großen Augen,
ja,
ne?
Ja, genau. Ich habe das jetzt erstmal
Zutaten
runterrattern müssen. Mhm. Die Milch, die Butter, die Sahne aufkochen. Wenn die aufgekocht ist, den Käse reingeben, kurz abschmecken. Achtung, der Käse ist würzig, nicht zu viel salzen, nicht zu viel pfeffern. Die Gelatine nebenbei kalt einweichen, ausdrücken, in der warmen Masse auflösen lassen, in den Siphon abfüllen und dann zweimal gasen. Und das war's. Kann man ganz toll variieren mit frischen Pilzen, mit ein paar knusprigen Brotcroutons, mit ein bisschen Speck.
Ja, super.
So.
Ja, oh, köstlich. Können wir das mal machen jetzt? Kann mal jemand in die Küche gehen? Wenn ich keinen Siphon habe, kriegst du nicht hin, ne?
Geht nicht so geht gut, nicht. Nee. Geht leider nicht.
Okay.
Das geht leider nicht.
Also ohne Siphon geht nicht, aber legt euch den mal zu, kann man immer gut gebrauchen, auch für Süßes.
Ja, vor allem ist das was ganz Einfaches. Man kann es einfach ins Bain-Marie warm stellen und da kann man das an jedem Weihnachten, ohne lange in der Küche stehen zu müssen, was Tolles, eine tolle Vorspeise, ein tolles Amuse-Bouche vorne wegschicken.
Herrlich. Alexandra Müller, ich danke dir.
Hat mich gefreut,
wir schauen, wo du landest, wo du hingehst und besuchen mich dann. Schön. Ich freue mich ganz doll drauf und wünsche dir eine tolle Zeit an der Schlei und sowieso.
Dankeschön.
Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr diese Episode und den Podcast bewertet, liked und vor allen Dingen auch empfehlt und uns Kommentare gebt auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.